Kein Tag vergeht ohne neue Rabatte und Leasing-Sonderaktionen für Elektroautos in Deutschland. Die rückwirkend geltende Förderung des Bundes wirft ihre Schatten voraus. Und im besten Fall kaufen sich in den nächsten Wochen und Monaten viele Privatleute, die in kleinen und großen Städten wohnen, ein Elektroauto. Gerade in diesem kommunalen Umfeld ist das Laden aber mancherorts noch herausfordernd. In München etwa blockiert ein Rechtsstreit zwischen privaten Unternehmen, die Ladesäulen aufbauen wollen, aber nicht dürfen, seit Jahren den Ausbau. Andere Städte haben es besser gelöst und gleich mehrere Betreiber ins Boot geholt und eben nicht nur die lokalen Stadtwerke. Daraus leitet sich die Fragestellung für diesen Podcast ab. Wie können Städte und Gemeinden Elektromobilität eigentlich ideal fördern? Mein Gast, der ganz sicher gute Antworten auf diese Frage hat, ist Christoph Steinkamp. Er ist Geschäftsführer der High Solutions in Hamburg. Die kümmert sich als Public-Private Partnership schon seit vielen Jahren um den Hochlauf der Elektromobilität in der Hansestadt. Und das ja durchaus mit einigem Erfolg. Mit ihm habe ich nicht nur über Ladeinfrastruktur, sondern auch über elektrische Taxis, Busse, aber auch LKWs im Hafen und die Fähren auf Elbe und Alster gesprochen. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von E-Mobility Insights. Mein Name ist Peter Schwierz, ich bin Chefredakteur von Electriv und wir gehen jetzt direkt rein in das Gespräch mit Christoph Steinkamp aus der schönen Hansestadt Hamburg. Und dann sind wir schon mittendrin. Hallo, lieber Christoph, Grüße gehen raus von Berlin nach Hamburg. Wie ist die Lage in der Hansestadt?
Ja, hallo Peter, schön, dass ich hier bei dir sein kann. Die Lage ist gut, schneereich aktuell, wie überall in der Republik. Also die Kinder freuen sich, dass fortgesetztes Schlittenwetter ist und der Verkehr muss damit klarkommen, sage ich mal. Ich
wollte gerade fragen, habt ihr euch in Hamburg schon dran gewöhnt? Das ist ja etwas, was man nicht mehr jeden Winter hat.
Nee, das stimmt. Und es ist dann doch immer überraschend, wie vergleichsweise wenig Schnee es braucht, um da doch ein größeres Verkehrschaos auszulösen. Aber das kennen wir ja von überall in der Republik.
Mein Sohn guckt immer gerne diese Nordreportagen vom NDR sind die, glaube ich, wo dann immer, wenn es schneit, rückt ja da jedes Kamerateam aus, um euer Chaos auch noch zu dokumentieren. Das ist immer ganz herrlich. Aber wir wollen ja hier heute über die Elektromobilität reden, Christoph. Und du bist ja quasi, zumindest was den Hamburger Hochlauf der Elektromobilität angeht, bei der High Solutions, die sich ja darum kümmert, für Hamburg quasi so ein Urgestein, ne? Wenn ich das richtig überschlage, 12,5 Jahre schon dabei, oder?
Ja, tatsächlich. Das ist wirklich eine Zeit und ist in der heutigen Jobwelt ja auch so, dass das erwartet man vorher gar nicht. Aber irgendwann macht es dann doch immer Spaß, es ist wieder ein neues Projekt. Das Schöne in dem Job ist natürlich, man arbeitet oder die Dinge werden da sichtbar, wo man arbeitet im Idealfall. Und das ist natürlich eine Motivation.
Und wenn du mal auf diese 12,5 Jahre zurückblickst, also jetzt bitte nicht in allen Details, aber was würdest du so sagen, wie läuft der Hochlauf der Elektromobilität jetzt speziell in Hamburg? Hast du das so erwartet, wie es jetzt läuft? Hätte es besser laufen können?
Ja, das ist ja immer die Frage, von wo aus man blickt, ne? Also erstmal stehen wir aktuell in Hamburg gut da. Wir sind, was die Elektrifizierung des Pkw-Bestands angeht, über dem Bundesschnitt, auch einen ordentlichen Schluck. Das auch schon seit Jahren, das trägt sich eigentlich sofort. Das bestätigt uns so ein bisschen darin, früh angefangen zu haben, sich darum zu kümmern, hier auch über eigene Mittel Ladeinfrastruktur aufgebaut zu haben. Aber die andere Seite ist, wenn man in dieser Bubble drin ist, denkt man irgendwie, es könnte alles schneller gehen. Man ist ja ungeduldig und wünscht doch schon ein paar Schritte mehr gegangen zu sein.
Ja, das kenne ich natürlich von mir. Ich bin ja auch mitten in der Bubble jetzt seit 15 Jahren, genau. Ich frage mich auch immer, warum sind wir nicht noch schneller? Habe aber auch gelernt, mich an den Erfolgen zu erfreuen. Also insofern alles gut. Wenn man auf die Zahlen schaut, Pkw-Bestand oder Elektroautobestand in Hamburg mit 43.000 bei 5,4% im Bestand. Das ist ja wirklich mehr als woanders. Und meine Wahrnehmung ist, dass in den Bundesländern, wo früh seitens der Politik auch entsprechende Organisationen gegründet wurden, um diesen Hochlauf zu steuern, zu begleiten, zu fördern, dass dort auch die Zulassungszahlen höher sind. Ne? Also Bayern hat das gemacht, Hessen hat das gemacht, gerade Baden-Württemberg hat das auch gemacht und eben auch Hamburg hat das gemacht. Ist das schon so ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich halt bewusst darum kümmert, dieses Thema zu steuern?
Ja, das denke ich schon. Es ist wichtig, da Maßnahmen zu ergreifen, um so ein bisschen die Rahmenbedingungen zu schaffen. Da geht es zum einen um Ladeinfrastruktur, da geht es aber auch um regulative Maßnahmen, die für Erleichterungen sorgen, weit zurück, sage ich mal, eine frühzeitige Umsetzung der Vorteile des E-Mocs oder aber auch selbst mit gutem Vorbild voranzugehen und die eigenen Flotten umzustellen oder da, wo man drauf einwirken kann, Hilfestellungen zu geben. Und wenn ich jetzt mal schaue, aktuell der Fuhrpark von unseren Behörden und von Polizei Freiwilligen Feuerwehr hat einen E-Auto-Anteil von 54%. Und das ist natürlich etwas, da geht man mit gutem Beispiel voran. Man muss auch irgendwie versuchen, immer wieder mögliche Touchpoints für die Bürger zu schaffen mit Elektromobilität, sei es im Taxibereich, im Carsharing-Bereich oder wo auch immer dann die Bürger damit zu tun haben, um halt diese, ich sag mal, Berührungsängste, die vielleicht einige Leute noch haben, abbauen. Und dann kann man die Schritte vorangehen.
Jetzt ist ja Elektromobilität eben nicht nur das E-Auto. Du hast ja gerade auch schon die kommunalen Fuhrparks angesprochen. Es geht aber ja auch um die Busse. Es geht jetzt neuerdings um den Lkw-Verkehr. Wenn du jetzt nochmal sagst, da dauert es dir an manchen Stellen zu lange bei dem einen oder anderen Verkehrsträger. Was sind denn die Geschichten, die gut laufen? Und was sind die, wo du sagst, hier könnten wir noch ein bisschen besser sein in Hamburg?
Wir gucken in Hamburg auf die Nutzergruppen und kümmern uns da auch wirklich nutzergruppenspezifisch. Und wenn du mich fragst, was ist gut gelaufen? Also unser wirkliches Positivbeispiel ist der Taxibereich. Hättest du mich da vor 5 Jahren gefragt, wenn ihr jetzt einführt, es dürfen seit Anfang 25 nur noch emissionsfreie Taxen neu konzessioniert werden, hätte ich gesagt, ja okay, dann haben wir hier eine große Taxendemo vorm Rathaus. Die hatten wir aber nicht, weil wir im Vorfeld das gut kommunikativ mit der Branche begleitet haben und aber auch Fördermaßnahmen geschaffen haben und wirklich einen Vorlauf hatten, ich sag mal, von Push- und Pull-Maßnahmen. Wenn ihr jetzt umstellt, dann kriegt ihr noch Förderung und ab 25 müsst ihr dann. Und jetzt haben wir einen Anteil von 25% und die Branche kommt damit klar, weil die halt aber auch rechnen können, ne? Weil sie sagen, ja, das funktioniert und das ist günstiger. Busse hattest du auch genannt. Busse haben wir an unsere städtischen Busunternehmen die Vorgaben, dass sie seit 2020 schon nur emissionsfrei beschaffen dürfen. Das klappte auch gut und klappt auch immer noch gut. Da muss man sagen, da hätten wir erwartet, dass mittlerweile über die Strecke auch Skaleneffekte bei den Herstellern eintreten, besonders was die Preise angeht. Also das wird jetzt mit immer weniger Fördermitteln, die da zur Verfügung stehen, für städtische Unternehmen schwierig. Und schwierig ist auch der Bereich Carsharing. Da haben wir eine hohe Elektrifizierungsrate von annähernd 50% schon. Da wollten wir aber schon mal weiter sein. Nur das ist natürlich eine Branche, die auch mit einem spitzen Bleistift rechnen muss. Und wo man doch auch immer noch merkt, dass das teilen uns die Carsharer mit, dass die E-Autos ein bisschen weniger gebucht werden als die Verbrenner. Und ansonsten beim Wirtschaftsverkehr läuft es gut. Bei den privaten Pkw, die sind natürlich sehr stark beeinflusst von der medialen Berichterstattung. Da könnte es wirklich noch ein bisschen besser laufen.
Spannende Insights an der Stelle aus der Hansestadt. Hamburg macht ja jetzt auch Platz für den Fuß- und Radverkehr. Ja, Bäume werden gepflanzt. Ist das dieser viel zitierte und natürlich auch von einem grünen Verkehrssenator geprägte Kulturkampf gegen das Auto?
Zugespitzte Frage, aber natürlich kein Kulturkampf. Wir haben in Hamburg unsere Verkehrsbehörde, bei uns heißen die Landesministerien ja Behörden. Unsere Verkehrsbehörde heißt Behörde für Verkehr und Mobilitätswende. Also da steckt es schon im Namen drin, dass man sich darum kümmern möchte, wie wir künftig uns fortbewegen in Hamburg. Wir bauen in Hamburg neue U-Bahn-Linien, neue S-Bahn-Linien. Also da passiert schon viel und es passiert auch viel beim Ausbau der Fahrradinfrastruktur. Das ist schon richtig. Das ist aber kein Kampf gegen das Auto. Das wird natürlich hin und wieder so hochstilisiert. Wir hatten auch im letzten Jahr hier Bürgerschaftswahlen in Hamburg und ja, da war das Thema Verkehr eins, was im Mittelpunkt stand, vor allem auch das Thema Parkplätze, weil schon durch die eine oder andere Maßnahme da ein paar Parkplätze wegfallen. Das ist tatsächlich so. Und als Folge dessen hatten wir nach der Wahl erstmal ein Parkplatzabbaumoratorium und da galt es dann jede Maßnahme nochmal zu prüfen, wo Parkplätze wegfallen, ob das tatsächlich weiter durchgeführt wird. Ergebnis ist jetzt aber, dass wir einen sogenannten Masterplan Parken haben in Hamburg, wo erstmals systematisch alle in Hamburg verfügbaren öffentlichen und nicht öffentlichen Parkplätze erhoben werden, um dann daraufhin eine Planungsgrundlage zu haben und zu sagen, okay, jetzt haben wir pro Quartier eine Anzahl an Parkplätzen und wissen, wie wir damit umgehen müssen und wissen, wo sind Quartiere mit hohem Parkdruck, wo es nicht geboten ist, weitere Parkplätze abzubauen und wo ist tatsächlich viel vorhanden und muss vielleicht aber nur vom öffentlichen auf den halböffentlichen Raum umgelegt werden. Und da sind wir auch dabei, den halböffentlichen Raum zu aktivieren, Feierabendparken auf Supermarktparkplätzen beispielsweise, um da wirklich Raum zu schaffen für andere Lebensarten.
Das ist spannend, dass du berichtest, dass das in den Wahlen ein großes Thema war. Das habe ich in Berlin ja auch erlebt. Also nicht falsch verstehen, ich bin auch pro mehr Platz für Fuß- und Radverkehr tatsächlich in den Städten. Also mein Auto steht in Berlin ja auch nur rum, ehrlicherweise. Und das Spannende ist ja trotzdem, dass es den Bürgern in Hamburg teilweise ja auch nicht ausreicht, was passiert, denn immerhin ging ja der Zukunftsentscheid durch, also das Klimaschutzverbesserungsgesetz ist ja jetzt quasi dann die neue Richtschnur, das heißt, die Dinge werden sich ja noch verschärfen.
Ja, das ist tatsächlich so. Das hatten wir im Volksentscheid im letzten Jahr, in der zweiten Jahreshälfte 25, der uns jetzt dazu zwingt, sage ich mal, die Ziele der Klimaneutralität nochmal anzupassen. Hamburg hatte das Ziel vorher, bis zum Jahr 2045 klimaneutral zu sein. Jetzt ist es so, dass das Jahr 2040 das Ziel ist. Und da ist es natürlich so, dass da einige Maßnahmen auch überprüft und eventuell vorgezogen oder verschärft werden müssen. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach im Vorfeld. Fast alle Parteien haben eigentlich signalisiert, das ist nicht unbedingt etwas, was wir unterstützen würden, diesen Zukunftsentscheid, weil wir halt schon sehr ambitioniert unterwegs sind und weil man auch sagen muss, viele der Maßnahmen, die jetzt erfolgen müssten, liegen gar nicht mehr unbedingt in der Hand des Bundeslandes, sondern müssten auf Bundesebene entschieden werden. Und das Bundesland hat dann eher Maßnahmen in der Hand, die sehr regulativer Kultur sind. Also wir könnten natürlich sagen, wir riegeln jetzt die Innenstadt ab und hier dürfen keine Verbrenner mehr reinfahren. Aber ganz ehrlich, das will natürlich auch keiner. Und von daher sind die Fachbehörden gerade dabei, Maßnahmen zu erarbeiten, die im Verkehrssektor die Elektrifizierung sehr stark forcieren, denn das ist da das treibende Gut, um die Ziele zu erreichen. Und das aber möglichst natürlich ohne Verbote hinzubekommen.
Das ist ganz spannend, dass du da die Bundespolitik ansprichst, die ja jetzt unter CDU zurück zum Verbrenner irgendwo will. In Bayern machen sie auch wieder irgendwas mit Wasserstoff, wird in dem ein oder anderen Medium für Elektromobilität berichtet. In Berlin schüttet uns eine neue Autobahnabfahrt. Ich wohne da tatsächlich rund um die Uhr, Autoverkehr in völlig überlastete Kieze. Wäre es nicht irgendwie klug, weil du genau das angesprochen hast, dass man nicht in jeder Stadt so sein Ding macht, sondern eigentlich so einen gemeinsamen Weg der Transformation skizziert, an denen sich dann unter der Prämisse, dass man alle Bürger mitnimmt, auch irgendwie alle Städte halten?
Also in einer idealen Welt wäre das sicherlich so. Und ich würde mir das auch wünschen, gerade, dass wir da bundespolitisch, aber auch im Föderalismus eher mit einer Stimme sprechen. Gerade auch, weil man ja auch merkt, einerseits durch diese ständigen Richtungswechsel sind die Unternehmen verunsichert und die Bürger aber noch mehr. Warum soll ich denn mir jetzt ein Elektrofahrzeug zulegen, wenn die Bundesregierung gerade die EU-Ziele 2035 aufweicht? Also die Signale, die davon ausgehen, auch wenn trotzdem in jedem Nebensatz dann gesagt wird, ja, aber die Zukunft ist Elektromobilität, das Signal, das politische Signal ist ja ein anderes. Und das ist schon etwas, was den Hochlauf hier im deutschen Markt dann stark beeinträchtigt. Und da muss ich auch sagen, im Verkehr, zumindest im Pkw-Verkehr, noch über Technologieoffenheit zu sprechen, ist uns nicht hilfreich, ist auch der deutschen Automobil wirtschaftlich hilfreich in meinen Augen.
Da gibt es ja auch, finde ich, ein interessantes Nord-Süd-Gefälle, auch was die CDU-Politik angeht. Ja, also da ist ja im Norden auch nochmal ein bisschen anderer Umgang mit dem Thema, alles ein bisschen pragmatischer und zukunftsgerichteter. Aber wir bleiben mal bei der urbanen Elektromobilität, die ja jetzt durch den Zukunftsentscheid quasi auch im Grunde die Richtschnur für euch ist. Ja, E-Mobility als New Normal in Hamburg. Und passend dazu veranstaltet ihr am 18. März auch eine allererste E-Mobilitätskonferenz. Warum wird es die geben und worum wird es da gehen?
Also das freut uns sehr, da sind jetzt noch genau 4 Wochen hin. Was wir als Hamburg halt merken, uns hilft es sehr stark im Austausch mit anderen Städten, mit anderen Großstädten zu sein, weil wir dann natürlich von den gleichen Herausforderungen stehen und da wirklich wechselseitig voneinander lernen können. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, diese Konferenz jetzt auszurichten. Das wird keine reine Hamburg-Show sein, sondern das ist wirklich eine E-Mobilitätskonferenz für den urbanen Raum. Wir werden Best Practices aus der ganzen Republik und auch international hören. Und vor allem wollen wir den Blick in die Zukunft richten. Wie du schon sagst, E-Mobilität als New Normal. Was müssen wir denn noch tun? Welche Schritte müssen wir gehen, um das zu erreichen? Also lösungsorientiert in die Zukunft schauen. Wir haben 3 Themen. Den Zukunftsentscheid hattest du schon genannt und damit die Frage, welche Maßnahmen müssen Städte ergreifen, um jetzt Elektromobilität noch weiter zu fördern. Da haben wir am Start ein Panel und dann gehen wir in 3 Themenblöcken durch den Tag. Zum einen die Stadt als Rahmengeber. Welche regulatorischen oder auch anderen Möglichkeiten haben Städte, um da die E-Mobilität noch weiter zu fördern? Dann haben wir intelligente und vernetzte Infrastruktur, also das Stromnetz und die Ladeinfrastruktur. haben da beispielsweise einen Beitrag aus Utrecht zum bidirektionalen Carsharing. Und im letzten Block wollen wir nochmal auf das Gold in den Städten schauen, auf die Flächen, wo natürlich auch alle CPO schauen, okay, wie kann ich Flächen aktivieren, und schauen da zum einen auf wirklich die hochverdichteten Gebiete, Mehrparteienhäuser, schauen auf den öffentlichen Raum auch, haben da Städte-Pitches, also Pitches von unterschiedlichen Städten, wie sie Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum vergeben, und schauen dann nochmal speziell in die Gewerbegebiete und damit in den Schwerlastverkehr. Und über die ganze Konferenz haben wir einen Mix aus Vorträgen, aber auch vielen Panel-Diskussionen, wo wir wirklich die Vordenker der Branche da zusammengeholt haben, um zu diskutieren. Und im Idealfall haben wir am Ende noch ein paar neue Ideen mitgenommen, wie wir es denn jetzt hinbekommen in den Städten.
Urban E-Mobility heißt die Veranstaltung, also 18. März im Hotelhafen Hamburg, moderiert von einem gewissen Peter Schwierz von Electrif. Irgendwoher kenne ich den. Nein, also ich freue mich tatsächlich schon sehr darauf. Wir vertiefen natürlich ein paar von diesen Themen, aber auch hier gleich noch im Podcast, machen aber vorher noch einmal ganz kurz Werbung. Bis gleich.
Sie wollen keine News zur Elektromobilität mehr verpassen? Dann abonnieren Sie Electrif Today. Unser Newsletter liefert jeden Morgen das Weltgeschehen der Elektromobilität in die Postfächer der Branche. Kurz, kompakt und kostenlos. Das war noch nicht alles. Für Flottenmanager liefern wir jeden Dienstag Electrif Fleet mit allen Fahrzeugnews und Tools für den elektrischen Fuhrpark. Und jeden Donnerstag erscheint Electrif Commercial rund um elektrische Busse und Trucks. Mit diesem Newsletter-Trio sind Sie stets top informiert. Alle drei können Sie zusammen oder einzeln unter www.electrif.net/newsletter abonnieren.
Willkommen zurück hier bei E-Mobility Insights, der Podcast von Electrif. Mein heutiger Gesprächspartner ist Christoph Steinkamp, Geschäftsführer der High Solutions in Hamburg, die im Auftrag der Hansestadt die Elektromobilität voranbringt, aber ursprünglich mal mit dem Wasserstoff angefangen hat. Ganz ähnlich zur Bundes-NOW, die ihren Namen ja gerade geändert hat. War das eigentlich bei euch auch schon mal ein Thema?
Nicht wirklich, aber natürlich kommen manchmal Fragen, wenn man mit dem Namen auftritt. Das ist ganz klar. Aber nein, der Name ist etabliert und den behalten wir. Auch die NOW behält ja ihr Kürzel. Niemand hat ja schon vorher den langen Namen ausgesprochen. Also wir sind hier High Solutions. Wir kümmern uns um Elektromobilität, um Wasserstoff und mittlerweile aber auch um das Energiesystem. Also von der Mobilität kommen wir. Mittlerweile machen wir aber auch Themen, die darüber hinausgehen und die sich um die Dekarbonisierung allgemein kümmern.
Also die Solutions stehen im Vordergrund, habe ich so das Gefühl. Und ich habe natürlich im Vorfeld dieses Podcasts ein paar Hamburger gefragt, ich lebe ja nun mal nicht in Hamburg, wie sie das eigentlich so finden mit den Fortschritten der Elektromobilität in der Verkehrswende. Und da kam ein Punkt raus und mit dem möchte ich gerne mal einsteigen. Du hast es selber schon mal angesprochen, die Taxiförderung. Das wird im Grunde sehr gelobt, dass immer mehr Taxis Elektroautos fahren. Aber es gibt ein Zitat eines Hamburgers, und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so einen Piepston einführen muss, aber ich lese das einfach mal vor. Die Fahrer pissen leider alle an die Trafokästen und das echt ätzend, könnt ihr da nicht mal Toiletten dazu bauen? Also das ist ja infrastrukturell noch mal eine andere Herausforderung jetzt. Was sagst du dazu?
Okay, das höre ich das erste Mal. Das ist natürlich unschön, muss man sagen. Was wir in Hamburg haben, ich weiß auch nicht, ob das rein auf das, ob die Taxifahrer da immer die Bösen sind oder ob das ein allgemeines Problem ist. Aber was wir in Hamburg gemacht haben, speziell für den Taxisektor, ist es, dass wir auch ein paar exklusive Taxilader geschaffen haben, sowohl an Taxiständen, aber auch mit Partnern auf Supermärkten, wo dann die Taxler primär laden können. Und das haben wir mal ausgewertet und haben geschaut, wie viel laden sie dann an diesen exklusiven Ladern und wie viel laden sie auch an der öffentlichen Ladeinfrastruktur, und haben da aber gesehen, wenn wir den Ladebedarf hochrechnen, denn wir haben aus den Taxametern die Durchschnittsjahreskilometerzahl der Taxen, wenn wir Ladebedarf hochrechnen, laden sie zu 86% noch woanders. Und das leiten wir uns so her, dass sie halt laden an Orten, die sie kennen, einerseits bei den Mineralölkonzernen, weil sie aber dort auf der Tankstelle auch eben eine Toilette haben oder aber auch den Kaffee bekommen. Und das ist schon etwas, was für so jemanden, der ja 8 oder noch mehr Stunden am Tag im Fahrdienst sitzt, natürlich wichtig ist. Und von daher hoffen wir, dass auch die Tankstellen und andere typische Orte weiter elektrifizieren, damit wir das Problem, was du gerade geschildert hast, zukünftig nicht mehr haben.
Also ist vielleicht der nur für Taxis ausgelegte DC-Ladepark gar nicht so sehr die Lösung, weil du sagst, die Taxler nutzen gerne wie alle anderen E-Autofahrer auch andere Destinationen, wo sie sind, vielleicht auch einen Supermarkt, wo man gerade mal noch einkaufen oder was essen kann. Also am Ende doch wieder ein sehr menschliches Verhalten an der Stelle. Im Moment gibt es ja auch eine große Debatte um den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur in Großstädten. Und da war das, jetzt juristisch bedingt eher schlechte Beispiel München gerade wieder in den Schlagzeilen, wo ja eine Klage schon länger dafür sorgt, dass die heimischen Stadtwerke ihre Ladeinfrastruktur nicht ausbauen können, aber Fremdanbieter auch nicht so richtig zum Zuge kommen bisher. Hätte, ich frage das mal so klar, München da von Hamburg lernen können?
Wir sind im engen Austausch mit den anderen Großstädten, so auch mit den Kollegen in München. Und ich kenne natürlich auch ein paar Hintergründe von den Kollegen in München. Und die haben natürlich einige Zwänge, denen sie da unterlegen sind. Von daher so einfach sagen, ihr könnt auch mal das genauso machen wie wir. Das ist, glaube ich, nicht so einfach gesagt. Vielmehr muss ich sagen, bei unserer Ausschreibung haben wir natürlich auch geschaut, was ist in anderen Städten schon passiert und haben geguckt, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und haben uns so ein bisschen von allen Städten die Sachen, die für uns gepasst haben, zusammengesammelt und daraus unsere Ausschreibung gestrickt. Was so ein bisschen das Erfolgskriterium in meinen Augen bei uns war, einerseits hatten wir sehr hohe Anforderungen an die Ladestationsbetreiber, hohe Ausschlusskriterien und haben aber auch einen Teilnahmewettbewerb vorgeschaltet, wo wir das schon mal, also die generelle Fähigkeit, abgeprüft haben. Und wir haben alle Verfahrensstufen sehr transparent dargelegt. Eben halt auch, weil es abschreckende Beispiele gibt, wie das, was du gerade genannt hast, und haben uns von einem Vergaberechter da natürlich begleiten lassen und haben dann mit diesem transparenten Verfahren sind wir da ohne irgendwie Einsprüche oder Rügen durchgekommen. Das erstmal, da haben wir groß durchgeatmet. Man muss aber auch sagen, das hat natürlich einen gewissen Vorlauf und hat einen gewissen Aufwand auch, dieses Verfahren durchzuführen in der Art, wie wir es gemacht haben, europaweite Ausschreibung, dann jetzt als Konzessionsmodell. Das ist sicherlich nicht so 1:1 auf jede Stadt zu übertragen und jede Stadt muss da einfach gucken, was für sie da am besten passt.
Es gibt ja auch so eine generelle Kritik an diesen, ich nenne es mal Stadtwerke-Monopolen in den Städten, jetzt nicht nur in den großen, aber vor allem auch in den kleineren Kommunen. Und wir wollen ja genau darüber heute mal reden, welche Rahmenbedingungen eigentlich Kommunen und Städte letzten Endes schaffen können. Und meistens hat es ja so angefangen, ne? Das örtliche Stadtwerk kümmert sich irgendwie da um das neue Thema Ladeinfrastruktur und baut dann erstmal beim Bürgermeister und dann wird es immer mehr. Und je größer das Thema wurde, umso mehr private Wettbewerber wollten da natürlich auch rein und durften dann erstmal nicht so richtig in manchen Städten. Berlin hat auch geöffnet, da sind jetzt wirklich sehr viele Anbieter unterwegs. Bei euch in Hamburg fing das ja ehrlicherweise auch mal an mit dem heimischen Monopol und wurde dann ja auch erst geöffnet. Was würdest du sozusagen Städten und Kommunen da heute raten, wie sie im Jahre 2026 an den weiteren Ausbau gehen sollten?
Vielleicht noch kurz zurück. Bei uns hat es tatsächlich auch so angefangen. Allerdings hatten wir das auch gar nicht so geplant, denn es war eigentlich von jeher auch möglich, dass bis zu 50% der Ladepunkte von privaten Betreibern betrieben wurden in Hamburg. Da ist damals nur keiner gekommen. Und dann wurde das immer so als Monopol wahrgenommen. Das war aber nie so vorgesehen. Und so ein Quasi-Monopol kann dann hilfreich sein, wenn die Stadt die Hand drauf hat. Denn Gefahr ist ja immer bei einem Monopol, dass es zu Vereinsverzerrungen kommt. In Hamburg haben wir es eher so gemacht, dass wir in den Anfangsjahren den EMPs gar kein Nutzungsgeld für die Ladeinfrastruktur berechnet haben, sondern da hat Hamburg gesagt, das machen wir selber, das bezahlen wir und ihr müsst einfach nur den Strompreis bezahlen. Das heißt, für die EMPs war es in Hamburg eigentlich so ein bisschen Goldgräberstimmung, denn die konnten da wesentlich höhere Margen einfahren, wenn sie einfach ihre bundesdeutschen Durchschnittspreise genommen haben. Jetzt ist es aber auch so, wir haben das, wie gesagt, wir waren eigentlich nie so, dass wir andere ausgesperrt haben und unser aktuelles Konzessionsverfahren ist es auch so, dass wir jetzt mittlerweile 6 Betreiber haben, unser Stadtwerk immer noch, aber 5 weitere. Und das ist auch etwas, was ich mittlerweile jedem empfehlen würde. Also schaut euch an, dass ihr einen gewissen Wettbewerb habt, der belebt, einerseits bei den Preisen, andererseits aber auch bei der Technik. Und heutzutage ist es bei einem Roaming ja auch möglich, dass trotzdem jeder an jeder Ladesäule laden kann. Also das ist schon das Gebot der Stunde, würde ich sagen. Und dann muss jede Stadt einfach den Weg für sich finden, wie viele unterschiedliche Betreiber möchte ich haben. Da ist Berlin beispielsweise, du hattest das Beispiel genannt, ganz offen. Wir haben gesagt, wir möchten das in gewisser Weise handelbar haben und gehen mit den 6 voran und da muss jeder einfach seinen Weg finden.
Wenn man jetzt in Hamburg ein bisschen in die Zukunft schaut, wie geht's denn weiter? Du hast es schon gesagt, öffentlicher Raum oder vielleicht auch private, halböffentliche Flächen. Ne? Ich denke da weiterhin an die vielen Supermarktparkplätze, wo ihr ja auch schon entsprechende Projekte habt mit dem nachts zumindest mal erstmal Anwohnerparken. Da könnte man ja auch laden. Auch die Mineralölkonzerne haben ja noch Top-Destinationen und Flächen mitten in den Städten mit ihren Tankstellen, wo aber ja wie wir es in den nordischen Ländern sehen, auch umgebaut werden könnte auf E. Also was glaubst du, wo geht der Trend da in den Städten hin, was die Nutzung von Flächen fürs Laden angeht?
Wenn wir jetzt hier bei Wünsch dir was wären, dann würde ich das am liebsten nur auf halböffentlichen Flächen aufbauen, die Ladeinfrastruktur. Dann hätten wir den öffentlichen Raum für andere Zwecke, die wir noch nutzen können. Das ist natürlich nicht so, dass da auch da ausreichend Platz ist. Auch im halböffentlichen Raum bestehen natürlich Nutzungskonkurrenzen. Und es wird weiterhin ein Mix sein. Also wir haben in Hamburg ungefähr 4.750 Ladepunkte, davon ungefähr aber zwei Drittel oder knapp zwei Drittel im öffentlichen Raum aufgebaut. Das heißt, ein gewisses Backbone bildet in Hamburg noch der öffentliche Raum. Wir würden uns wünschen, dass im halböffentlichen Raum noch mehr dazukommt. Da passiert auch ständig was. Und was im halböffentlichen Raum vor allem passiert, sind die HPC-Lader und die HPC-Lader-Hubs. Und das ist etwas, das kann im öffentlichen Raum nicht und vor allem nicht in dem gleichen Maße aufgebaut werden. Von daher wird es da vor allem darauf kommen, im halböffentlichen Raum die Ladehubs und die Schnelllader aufzubauen. Und in Quartieren, wo es halt auch dafür keinen Platz gibt, werden wir im öffentlichen Raum natürlich AC-Lader zur Verfügung stellen, damit da auch eine Grundlademöglichkeit gegeben ist.
Zu dem ganzen Thema dazu kommt ja jetzt noch der LKW, ja? Also der Schwerlastverkehr, der elektrifiziert wird. Das ist ja das große Trendthema, gerade auch in der Branche. Jetzt ist Hamburg da natürlich als eine der Logistikstädte mit dem großen Hafen auch prädestiniert, sich darum noch irgendwie zu kümmern. Gibt es da auch Pläne oder sagt ihr, das sollen die mal da am Hafen machen?
Da hat die Stadt auch schon im letzten Jahr sich ein Konzept überlegt. Wir haben erstmal analysiert, welche Fahrten finden statt in Hamburg und wo sind denn die Verkehrsbewegungen. In unseren Hafen kommen täglich 17.000 Lkw. Und das ist natürlich eine Menge, wo natürlich auch ein Elektrifizierungspfad hinterlegt ist. Dazu kommen die Regionalverkehre, die es natürlich bei uns wie in jeder Stadt auch gibt, die Verteilerverkehre. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, wenn man das alles mit Daten hinterlegt, wo immer es geht, versucht ein Logistiker natürlich am eigenen Depot zu laden, weil es am kostengünstigsten ist und natürlich auch am besten in die Betriebsabläufe einzubauen ist. Von daher, diese ganzen Regionalverkehre werden zunehmend auf den Depots laden und darüber hinaus die Langstreckenverkehre, da müssen Ladehubs geschaffen werden. Da haben wir in Hamburg die ersten schon, 5 kleinere Ladehubs für Schwerlast gibt es in Hamburg. Die Nutzungszahlen laufen gerade hoch, aber wir haben auch natürlich, du nanntest den Hafen, wir haben unsere Hafenterminals, wo auch auf den Terminals jetzt was aufgebaut werden soll und darüber hinaus müssen wir gucken, was im öffentlichen Raum oder beziehungsweise da muss man sagen, im öffentlich zugänglichen Raum noch schaffen werden. Denn klar, so ein LKW-Ladehub hat gewisse Größenanforderungen. Das wird ähnlich wie jetzt Mineralöltankstellen für den Schwerlastverkehr natürlich im halböffentlichen Raum passieren. Wir haben da mal geschaut mit unserer Simulation, ist jetzt erstmal bis 2030, 2035 bräuchten wir tatsächlich nur 160 öffentliche Ladepunkte für den Schwerlastverkehr, weil halt einfach ein Großteil auf privaten Depot stattfindet und da sind wir dabei, da die Rahmenbedingungen zu schaffen. Dazu kommt, beim Ausbau der Logistiker ist es so, dass die vermehrt ein Interesse dran haben, auch gegenseitig bei anderen Logistikern zu laden und ich glaube, dieses Potenzial, das müssen wir heben. Es muss nicht jeder unbedingt selbst Ladeinfrastruktur aufbauen. Wenn das irgendwie geht, können Nachbarn sich da zusammenschließen und da haben wir auch Forschungsprojekte hier wie das Famous-Projekt, wo eine Asset-Sharing-Plattform für Ladeinfrastruktur entwickelt wird, wo ich dann buchen kann über ein Buchungstool. Ich nenne es immer so ein bisschen so ein Airbnb für Ladeinfrastruktur. Wenn ich meine Ladeinfrastruktur nicht brauche, dann habe ich da einen Buchungskalender, kann sie einstellen und jemand anders kann dann laden. Ich glaube, sowas in die Richtung wird es gehen.
Auch nochmal ein Thema, was am 18. März bei der Urban E-Mobility vertieft wird. Also schaut euch da gerne das Programm an. Gibt es noch Tickets eigentlich für die Veranstaltung?
Die gibt es noch, ja, die gibt es noch. Wir werden ungefähr 200 Leute vor Ort haben und es sind noch Tickets da. Schaut gerne vorbei.
Genau, dann hoffe ich, dass wir uns in Hamburg sehen. Letzter Aspekt, den ich noch kurz mit reinholen will, ist natürlich das Thema, ich sag mal, Wasser. Ja, den Hafen haben wir schon angesprochen, da kommen die großen Containerschiffe, die werden wir jetzt nicht ganz so schnell elektrifizieren, aber da gibt es ja immerhin dann Landstromversorgung. Es gibt aber ja in Hamburg auch noch den sehr, sehr beliebten und ja auch bekannten Fährverkehr, ja auch für die privaten Leute. Und das wird ja in den nordischen Ländern auch schon elektrifiziert. Da höre ich von meinen Hamburger Freunden, dass die Betreiber da so ein bisschen auf der Bremse stehen. Wann fahren denn die Hamburger Fähren mal elektrisch?
Nee, die stehen gar nicht auf der Bremse. Die Hamburger Fähren, die hier in den ÖPNV eingebunden sind, haben natürlich auch vom Senat entsprechende Vorgaben oder Wünsche bekommen. Und da sind jetzt auch die ersten rein Elektroschiffe bestellt, die jetzt gebaut werden. Die brauchen, glaube ich, 2 Jahre, bis sie dann von der Werft kommen. Aber das wird auch umgestellt. Die haben begonnen mit Hybridfähren, Batterie und Diesel. Und jetzt sind es tatsächlich reine Batteriefähren, die da aufgebaut gebaut werden, um dann ja in 2-3 Jahren ausgeliefert werden. Das ist auch ganz interessant. Vor 5-6 Jahren hätte man noch gedacht, das wird mit Wasserstoff passieren. Aber da hat sich auch einiges weiterentwickelt in der Batterietechnologie, dass das jetzt auch rein elektrisch funktioniert. Und neben dem Fährverkehr auf der Elbe haben wir ja auch noch den Ausflugsverkehr auf der Alster, wo auch seit 1-2 Jahren eine Alsterverordnung in Gang ist, dass nur noch rein elektrisch dort neu angeschafft werden darf. Also auch da wird es so sein, dass da peu à peu immer weniger Dieselschiffe unterwegs sind.
Dann muss wohl nur noch mehr Öffentlichkeitsarbeit darum passieren, dass meine Hamburger Freunde das auch mitbekommen, dass auch der Wasserverkehr elektrifiziert wird. Wunderbar, also das Alster-Thema hatte ich auch schon mitbekommen, aber dass die Fähren rein elektrisch fahren, das ist natürlich dann irgendwann schon ein Träumchen und wird dann die Abgase noch weiter reduzieren in der Hansestadt. Du hast vorhin einmal, das fand ich ganz cool, wünsch dir was gesagt. Wir sind jetzt am Ende dieser Episode. Christoph, dann wünsch dir doch mal was. Mit unserer Fragestellung, wie können Städte und Gemeinde die Elektromobilität voranbringen. Was sind die 3 wichtigsten Wünsche, die du diesbezüglich hast oder auch Tipps?
Erster Wunsch wäre tatsächlich etwas, was die Städte nicht selbst in der Hand haben, aber das, was wir auch zwischendurch angesprochen haben, Klarheit in der Bundespolitik oder im politischen Raum, dass wir hier einen Pfad haben, den wir gehen müssen. Das zeigen ja auch andere Länder wie China. Wenn man den konsequent verfolgt, dann wird das was. Das Zweite, wenn ich in Richtung der Städte schaue, natürlich ist auch eine Stadt auch ein mehrstufiger Verwaltungsaufbau und auch da ist es natürlich so, dass es Leute gibt, die mehr überzeugt sind vom Thema und Leute, die da weniger überzeugt sind. Ich glaube, es muss in alle Köpfe rein, dass da auch Genehmigungen dann in allen Bezirken gleich schnell erteilt werden. Ich glaube, das ist etwas, was in jeder Stadt ähnlich ist. Und das dritte Thema wäre eigentlich geschaut aufs Stromnetz. Das funktioniert aktuell alles noch gut, aber wir hatten vorhin das Thema Elektromobilität als New Normal. Da wird noch einiges kommen, gerade auch im Logistikbereich. Und da muss halt auch die Gesetzgebung so sein, dass die Netzbetreiber da frühzeitig ausbauen können und dürfen und das umlegen dürfen, damit da auch in der Zukunft keine Engpässe auftreten.
Also nochmal 3 ganz praktische Fragen, die uns dann alle auch am 18. März bei der Urban E-Mobility, der ersten E-Mobilitäts-Landeskonferenz in Hamburg, beschäftigen werden. Christoph, ich freue mich schon sehr darauf. Bis dahin, danke fürs Gespräch.
Wir uns auch. Dankeschön.
Wie können Städte und Gemeinden Elektromobilität ideal fördern? Diese Frage haben wir heute mit einem Blick nach Hamburg beantwortet. Wenn Sie vielleicht Tipps für gute oder auch mal schlechte Beispiele aus Ihrer Stadt haben, dann schicken Sie gerne eine Mail an redaktion@electrifnet. Vielleicht schauen wir uns für weitere Folgen auch mal andere Städte genauer an. Ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall bei Ihnen fürs Zuhören und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns zur ersten E-Mobilitätskonferenz am 18. März in Hamburg sehen. Urban E-Mobility heißt sie und den Link zur Anmeldung packen wir natürlich in die Shownotes. Das war's für den Moment. Tschüss und auf Wiederhören hier bei E-Mobility Insights, der Podcast von Electrif.